Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüße euch miteinander und persönlich aus Basel. Ich möchte euch gerne meine Gäste vorstellen. Pascale Meyer, sie ist Kuratorin am Schweizerischen Landesmuseum in Zürich. Im Moment bereitet sie eine grosse Dauerausstellung über Schweizer Geschichte vor. Pascale Meyer ist 47 und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Basel. Dann der zweite Gast, das ist Roland Mack. Er ist der Chef vom Europapark Rust in der Nähe von Freiburg im Breisgau in Deutschland. Das ist ein Freizeitpark mit Achterbahn und allem, was dazugehört. Der Roland Mack wohnt mit seiner Frau mitten im Park zwischen Schneewittchen und Dornröschen. Er selber ist 58 und hat 3 erwachsene Kinder. Herzlich willkommen. Ich muss etwas vorausschicken. Eigentlich wollte ich ja Hochdeutsch reden, weil der Herr Mack aus Deutschland kommt. Und als wir uns am Telefon unterhalten haben, hat er gesagt, um Gottes Willen, ja nicht. Es wäre ja der Gipfel, wenn er nicht Mundart verstehen würde, wenn jedes Jahr so viele Schweizer, nämlich rund 1 Million, nach Europa, in den Europapark pilgern. Darum also bleibe ich bei Mundart. Und wenn ihr es halt nicht versteht und es übersetze, ist das gut, Herr Mack?
Das ist jetzt alles verstanden.
Pascale Meyer, als ich gesagt habe, dass ich euch gerne zusammen mit dem Herr Mack würde einladen würde, nachher habt ihr gesagt, oh, mein Sohn liegt mir schon lange in den Ohren, dass wir mal in Europa parken. Und bis jetzt war mir das immer ein bisschen zuwider gewesen. Wieso ist euch denn das so zuwider gewesen?
Ich habe natürlich ganz andere oder falsche Vorstellungen vom Europapark gehabt. Ich habe mir den immer vorgestellt wie die Vergrößerung von der Herbstmesse, also von einem Rummelplatz in Basel, wo sehr laut zu und her geht und überall Brotwürste rumliegen und die Leute sich auf den Füßen rumtrampeln. Und da habe ich gedacht, nein, also hoffentlich geht der Kelch an mir vorbei und ich muss nie in den Europapark gehen.
Ich muss schnell fragen, die lachen so, Herr Mack, ist das eine typische Reaktion? Hören dir das etwa die, dass die Leute erstaunt sind, weil sie denken, es geht so wie bei so einem so Jahrmarktmesse?
Ja gut, das hört man natürlich immer wieder mal und es gibt verschiedene Gründe, warum Gäste vielleicht sich nicht entscheiden, weil sie es eben das Produkt nicht kennen und wer einmal bei uns war, weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Der Park ist in einem wunderbaren alten Schlosspark angesiedelt mit herrlichen Bachläufen, viel Schattenspendern und wir sind ja nicht nur ein Park mit Achterbahn, sondern wir setzen auch ein Stück weit auf die Kultur, auch wenn die Schweiz noch nicht in der politischen Organisation sich befindet, so liegt es doch mitten in Europa und ist auch mitten im Europapark wunderbar angesiedelt mit einem wunderschönen Schweizer Dorf.
Nimmt es euch Wunder, wie jetzt die Einschätzungen sind von der Pascale Meyer? Sie ist jetzt mit dem kritischen Blick von der Historikerin und der Kuratorin vom Landesmuseum durch den Europapark gegangen. Also ihr habt quasi, der Kelch ist nicht an euch vorbeigegangen.
Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich bin dann dort angekommen. Wir sind am Morgen früh abgefahren, mein Sohn und ich. Und dann habe ich gesagt, gell, wir gehen dann bald wieder heim, wir bleiben nicht so lange. Und als wir dann das erste Mal auf die Uhr geschaut haben, ist es dann schon 17:30 gewesen und dann haben wir ganz schnell heim müssen. Also wir haben uns prächtig amüsiert. Wir haben einen wunderbaren Tag dort verlebt und alle Vorurteile, die ich hatte, habe ich dann müssen oben ablegen. Also es ist wirklich ein sehr ein toller Freizeitpark, muss ich sagen. Es also hat nichts mit Herbstmesse Basel zu tun. Wobei ich will nicht Herbstmesse Basel schlecht machen.
Aber diese Gäste sind mir eigentlich am liebsten, wenn man sie vor Ort überzeugen kann, dass das Produkt doch was anderes ist.
Mhm. Was ist euch denn jetzt als Kuratorin aufgefallen? Ja. Hat euch so ein bisschen, es hat ja mit drin, wie der Herr Mack hat gesagt, hat es so ein Schweizer Dörfli mit nicht Schale, so alten Walliserhäuschen.
Genau. Also als erstes haben wir das gemacht, was anscheinend alle Besucher machen, nämlich ihr eigenes Land aufsuchen. Und dann haben wir natürlich sofort uns auf die Schweiz gestürzt und sind dann dort den Häusern entlang. Wir haben natürlich immer versucht, alle Achterbahnen zu vermeiden. Also dort verhalten wir uns anscheinend wie Italiener. Und Angst vor der Achterbahn, sind dann also in die Chalets reingegangen. Und dort habe ich zu meiner grossen Überraschung einen Dialog. Sie haben dort so eine Inszenierung, wo zwei miteinander reden. Zwei ältere Leute in einem Bauhaus und obendran liegt der Grossvater im Bett. und ist krank offensichtlich. Und dann habe ich den Dialog zugelassen mit meinem Sohn und dann beklagt sich der permanent. Der Schweizer, er klagt über alles. Das Wetter ist so schlecht und es regnet immer und überhaupt ist alles. Und ich denke, ja, das ist jetzt das Bild von der Schweiz, die im Europapark rumgetreten wird. Und dann habe ich etwas, hat mich noch verblüfft, das hätte ich sie schon gerne gefragt, nämlich, dann ist plötzlich die Rede vom Birchenmüsli, das man im Grossvater gegeben hat, und dass es dort Rattengift drin gab. Das hat mich dann schon sehr erstaunt, Herr Marco, und jetzt würde ich doch gerne fragen, was es mit dieser Geschichte auf sich hat.
Also, die muss ich mir jetzt doch nochmal anhören. Und dann werden wir dann in Zukunft ein schöneres Bild von der Schweiz zeigen. Aber ich glaube, da haben die Schweizer und die Deutschen ja ein bisschen was gemeinsam, dass wir eher das Negative sehen und nicht das Schöne und das Positive, da sind uns andere Nationen ein Stück weit voraus, vor allem die südlichen Europäer gehen mit einem ganz anderen Optimismus in den Tag, glaube ich.
Aber es ist ja nicht das einzige Bild von der Schweiz, ich vermittle ja dann ein ganz anderes Bild noch, also oben in der Walliser Dörfer.
Sie haben
ja
sicherlich dann auch die Ausstellung von Selmele gesehen, ein altes Original hier aus Basel, mit der uns eine lange Freundschaft verbindet und die ja sehr viel Soziales auch geleistet hat. Leider ist sie jetzt schwer krank und kann nicht mehr in ihren geliebten Park fahren mit den behinderten Kindern. Sie hat uns immerhin, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, rund 40.000 behinderte Kinder gebracht auf eigene Rechnung und hat damit also Großartiges geleistet für die Stadt Basel und für das Umland.
Wenn wir ein bisschen von diesen Besuchern ausgehen, ihr habt vorhin gesagt, Pascal Meyer, ihr seid ein bisschen wie die Italiener, die offenbar nicht auf die Achterbahnen gehen. Stimmt das, Herr Mack? Sind die Italiener ängstlich?
Die Italiener sind ängstlicher, wie man das erwartet. Das ist richtig. Das sind Erfahrungen, die wir aus der Branche haben, dass ein Freizeitpark in Italien gedacht hat, er muss eine große Attraktion bauen, eine tolle Achterbahn. Und dann sind die Italiener alle davor gestanden, haben es fotografiert und haben sich gefreut, wie die leeren Züge durchfahren. Der Investor war ganz enttäuscht, dass diese große Attraktion nicht die Beliebtheit seiner Nation erreicht. Das ist ein bisschen anders in Amerika. Da kann es nicht hoch genug, schnell genug sein, auch bei den Engländern. Also das sind schon die echten Achterbahn-Freaks. Aber die Italiener gehören nicht dazu. Auch wenn sie schnelle Autos bauen.
Und was gibt es denn so, wo ihr einfach wisst, aha, die Schweizer machen das, die Deutschen machen das, die Franzosen gehen lieber dort her. Was gibt es denn so für so typische Nationalitäten, Verhalten?
Also was interessant ist, dass und das ist für mich eigentlich überraschend, dass Sie haben das ja auch gerade erwähnt, dass der Schweizer am liebsten in den Schweizer Bereich geht und der Franzose am liebsten in den französischen Bereich. Man glaubt es kaum und es werden dort die Attraktionen aus diesen Ländern auch am besten beurteilt. Also es gibt doch so etwas wie Heimweh und ein hohes Maß an Bezug zum eigenen Land.
Gibt es ja etwas, wo die Männer lieber drauf gehen als die Frauen, zum Beispiel umgekehrt?
Auf Silverstar. Es ist eine eindeutige Männerbahn. Da sind
das
wir deutlich.
Ich muss schnell sagen, was Silverstar ist.
Es ist die höchste Achterbahn in Europa mit rund 75 Meter Höhe, Geschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde. Und die Frauen lieben am liebsten den Wellenflieger. Da geht es rauf und runter.
Oh, was ist ein Wellenflieger?
Ein Wellenflieger ist ein Drehkarussell, was in die Höhe fährt. Und fragen Sie mich, warum das die Frauen am liebsten mögen, aber da können wir eindeutig feststellen, dass wir dort mehr Frauen transportieren wie männliche Besucher.
Wenn ich mir so vorstelle, ich gehe ja sehr ungern so auf Achterbahn, aber die Mal, wo ich gegangen bin, hat es immer den Moment gegeben, wenn man langsam rauffährt und dann weiss man, jetzt geht man das Loch ab, dann wird man am liebsten aussteigen.
Das geht nicht mehr. Das geht dann nicht mehr.
Habt ihr noch niemand erlebt im Park, wo irgendwie panikartig hat probieren auszusteigen oder daraus gumpet ist oder so?
Ja gut, deswegen gibt es ja auch bei den Vorschriften, sagen wir mal, eine Kombination aus Größe und Alter. Die Größe ist dafür verantwortlich, dass man die Haltesysteme so einrichten kann, dass also, wenn jemand aussteigen will, dass es ihm nicht mehr gelingt. Und das Alter, damit er sich eigentlich vorher Gedanken macht, kann ich das fahren oder nicht, dass er es einschätzen kann, wenn er die Anlage sieht. Das ist so das Beziehungsnetzwerk. Deswegen haben wir eine Altersbeschränkung und eine Höhenbeschränkung. Und das funktioniert. Wir können ja die Gäste nicht einem medizinischen Test unterziehen und eine große Fragerunde machen und ihnen erklären, was da alles kommt, damit sie dann entscheiden.
Hat noch nie mehr ein Herz-AV gekauft, sondern Maschine.
Wir haben schon medizinische Untersuchungen gemacht auf Silverstar, weil natürlich die medizinische Universität sich auch auf das Verhalten der Gäste, für das Verhalten der Gäste interessiert. Und dabei hat man festgestellt, dass der Blutdruck ansteigt vor einer Fahrt auf der Achterbahn, Aber da ist dann wieder ganz normal, wenn man am Ende ankommt, weil man einfach spürt, man kann das gut aushalten. Und insofern kann ich Ihnen nur raten, probieren Sie es mal. Es gibt einen Adrenalinkick. Und Sie fühlen sich, doch, Sie fahren morgen in Silverstone, dann gehen Sie ins Museum anschließend.
Geht ihr selber noch auf die Achterbahn, so auf einen Silverstar?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das werde sehr oft gefragt. Ich kann ja nicht ein Millionenpublikum begeistern und selbst die Anlagen nicht fahren. Das mir nicht selbst zutrauen, was man anderen Menschen offeriert. Nein, das ist selbstverständlich. Das ist klar.
Also geht ihr was denn? Einmal am Morgen, nach dem Morgen, sagt ihr, habt ihr so euren täglichen Gang auf Silverstar?
Kommt auch vor, ja. Kommt vor, aber in der Regel dann, wenn Gäste da sind, so ängstliche Besucher wie Sie, da gehe ich dann schon mal mit und halte die Hand. Also das wirkt sehr beruhigend auf die Gäste.
Nein, wäre es eine Hilfe, Frau Meier, wenn der Herr Macke wird Händchen haben auf der Silverstar?
Nein, unter keinen Umständen. Und ein Vorwurf muss ich Ihnen machen, Sie tarnen die Achterbahnen im Europapark, weil wir sind nämlich aus Versehen auf eine draufgeraten. Und dort, so habe ich schon gedacht, das ist jetzt ganz gemein gewesen. Also Sie müssen eigentlich Warnschilder vor die Achterbahnen machen.
Was ist das?
Die Tiroler Wildwasserbahn. Und dort ist eben genau, sind wir da draufgegangen und haben gemeint, das sei so eine harmlose venezianische Gondel, die da durch den Bach fährt. Und dann sind wir oben, ist sie raufgefahren. Und dann hat mein Sohn geschrien, er will aussteigen. Und
ich habe es so
auch gut verstanden. Ich wäre gerne ausgestiegen. Aber es ist eben nicht möglich gewesen, weil sie das Sicherheitsvorschriften haben.
Also sie sind in guter Verwandtschaft mit Formel-1-Piloten und DTM-Piloten. Wir hatten mal eine Eröffnung von der Achterbahn, da waren 36 Piloten aus der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, Alesi war dabei und andere bekannte Rennfahrer, Pedro de la Rosa zum Beispiel. Und das sind doch von den 30 Piloten sind tatsächlich nur 20 gefahren, 10 sind unten geblieben.
Tatsächlich?
Ja.
Einfach weil sie wirklich ein bisschen Bammel hatten.
Genau.
Muss man eigentlich als Park immer wachsen? Der hat den Zwang, immer grösser zu werden, immer verrückter zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben natürlich festgestellt, dass die Besucherzahl nach oben geht. Das heißt, dann muss ja irgendwo die Kapazität auch mitwachsen. Wir brauchten mehr Angebot. Der Park kann heute rund 60.000 Besucher in der Stunde transportieren, also befördern. Und da war natürlich durch den enormen Erfolg in der Entwicklung des Europaparks war es natürlich notwendig, dass wir gewachsen sind, um eben das Angebot auch für diese Besucheranzahl zu rechnen. Wir haben ja das Problem, dass wir zwischen 5.000 und 40.000 Besucher pro Tag haben. Und da muss natürlich auch die Kapazität drauf eingestellt sein. Denn das Wichtigste ist ja, dass der Kunde zufrieden ist, wenn er nach Hause fährt.
Und nicht immer sagt, ja, überall müssen warten. Oder? Das ist ja das, wo man ein bisschen Angst hat. Jetzt löst man ein Eintrittsbillett und dann kann man auf alle Bahnen und dann muss man überall warten.
Ja, das ist richtig. Das ist der Punkt. Die Wartezeit ist das, was die höchste Kritik auswirft. Aber wir haben mittlerweile wirklich eine hohe Kapazität, bauen jetzt auch noch mal eine weitere Top-Attraktion dazu und dann geht die Wartezeit weiter zurück. Also das ist im Grunde genommen das, was uns nach vorne gebracht hat. Und es ist im Grunde genommen wie in jeder anderen Branche. Wer nicht wächst und wer nicht Neues auf den Markt bringt, bleibt stehen. Und Stillstand ist gerade in der Branche eher Rückschritt. Also es ist schon ganz wichtig, wir haben über 80% Wiederholungsbesucher und diese Gäste erwarten natürlich einmal das, was ihnen Spaß macht, dass das da bleibt, aber dass es auch immer wieder was Neues dazu gibt.
Muss man eigentlich beim Museum, der arbeitet im Schweizerischen Landesmuseum, da muss man ja eigentlich permanent sich wieder neu erfinden, dass die Leute kommen.
Mhm. Und sicher auch wachsen. Und darum hoffen wir jetzt in Zürich ganz konkret auf den Neubau, weil auch die Museumsarchitektur oder die Gestaltung der Museumsräume immer wieder neue Anforderungen, auch an Technik zum Beispiel, stellen. Also was vor 100 Jahren ein guter Ausstellungsraum war, ist heute natürlich absolut kein guter Ausstellungsraum mehr. Also insofern müssen wir genauso wachsen,
ja. Und ihr seid ja im Moment dran, eine Ausstellung über Schweizer Geschichte zusammenzustellen. Die geht, glaube ich, was sage ich, in einem halben Jahr, sage ich das richtig,
in geht sie Jahr.
Auf? Oder in einem Jahr seit der Frage, geht ja. sie auf? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Dauerausstellung über Schweizer Geschichte in den letzten 800 Jahren, was macht man denn da? Was zeigt man?
da braucht es mal zuerst eine ganz lange Phase, wo man sich genau das überlegt, was zeigen wir, was können wir überhaupt zeigen, weil das ist nicht ein unendlich grosser Zeitraum und aus dem muss man auswählen. Also ausstellen heisst immer auslassen, man muss ganz viel auslassen. Und das ist sehr ein schmerzhafter Prozess, weil man verabschiedet sich sehr ungern von Themen, die einem selber zum Beispiel am Herzen liegen. Also es ist mindestens ein halbes Jahr, wo man nur darüber nachdenkt, was erzählen wir eigentlich und wie können wir das so einfach wie möglich erzählen, weil wir haben ja den Anspruch, dass uns das Publikum das auch verstehen kann. Und erst in der zweiten Phase überlegen wir uns, welche Gegenstände erzählen uns die Geschichte, die wir gerne erzählen wollen. Und auch das ist wieder ein sehr langer Prozess. Und erst in der dritten Phase überlegen wir uns, wie erzählen wir das? Also mit was für einer Form erzählen wir die Geschichte? Oder die Geschichten sind ja mehrere Geschichten. Es ist ja nicht nur eine Schweizer Geschichte. Und dann kommen dann die kreativen, in Anführungszeichen, also Gestalter, Grafiker ins Spiel, die mit uns zusammen in so einem gemeinsamen Prozess das ausloten, dass wir das Richtige erzählen und dass sie es in der Form richtig machen. Und da muss man sich sehr, da muss man sich auch streiten und immer wieder darüber unterhalten, was lohne ich weg, was kommt dazu, was muss ich unbedingt und was nicht. Also, es ist ein langer Prozess, ein extrem spannender Prozess und auch ein Prozess, wo sehr viele Leute daran beteiligt sind. Also, es ist nicht jemand, der das macht, sondern wir sind jetzt ein Team von rund, ein Kernteam von rund 10, 12 Leuten, aber das ganze Museum ist natürlich involviert in so ein grosses Projekt.
Und nachher zeigt ihr aber Objekte, ihr baut ja nicht irgendwie Landschaften nachbauen und zeigt ihr Rütli-Schwur oder so, sondern einfach wirklich einzelne Objekte.
Ja, also natürlich, eine Ausstellung in einem historischen Museum lebt von den Objekten, das ist ganz wichtig. Das ist dort absolut im Zentrum, das Objekt und um das geht es eigentlich. Das Objekt, das eine Geschichte erzählt oder wo mehrere Objekte ein ganzes Thema ausbreiten. Und ohne Objekt könnten wir nicht leben. Also das ist das Fundament von unseren Ausstellungen, das Objekt, das Geschichten erzählt.
Würdet ihr da gerne manchmal auch mehr bauen? Eben so wie zum Beispiel der Herr Mack das kann, wo er einfach so, wo man in eine Atmosphäre eintauchen kann.
Also wir bauen auch, das muss man sagen, weil als Objekt allein in der Vitrine, das ist eine Gestaltungsform, die heute überlebt ist. Also wir bauen durchaus auch drumherum. Wir haben Ausstellungsarchitekten, die uns eine ganze Szenografie entwerfen. Nicht so, wie der Herr Max macht, aber es geht in die Richtung. Also wir wollen auch eine Atmosphäre kreieren, die Leute eine Stimmung spüren in einem Ausstellungsraum und das Thema über die Stimmung können erfassen. Was wir nicht machen, da unterscheiden wir uns. Wir bauen nicht eins zu eins nachbauen. Wir machen keine Rekonstruktionen. Also wir bauen nicht das Dorf rekonstruieren, wie Sie das machen. Das ist sehr professionell und sehr schön auch. Das können wir uns nicht leisten, sondern wir bauen nur antönen. Also wenn wir über die Industrialisierung reden, zum Beispiel ein Thema, dann bauen wir nicht Fabrikhallen nachbauen, aber wir bauen mit gestalterischem Moment versuchen, die Atmosphäre zu kreieren, wo die Fabrikhalle könnte haben.
Der hat vorhin gesagt, ist es wegen Geld oder weil einfach eine andere Philosophie dahinter ist?
Es ist eine andere Philosophie dahinter. Natürlich spielt Geld auch eine Rolle. Je mehr Geld, desto schöner und grösser. Das gilt auch bei uns. Aber es ist eine Philosophie, eine Ausstellungsphilosophie, wo wir sehr bewusst eben das Objekt im Zentrum stellen und wo wir eher über die Abstraktion versuchen, eine Aussage zu machen, als über die Rekonstruktion.
Oh, das ist interessant, was Sie gerade sagen, denn im Grunde genommen gibt es da sehr viele Parallelen auch zu Entwicklungen, neuen Entwicklungen bei uns im Park. Die Ansätze des Teams, die Ideen, die Umsetzung, die Fragen, wie geht man das an? Das Endprodukt ist natürlich ein anderes, das ist richtig, aber der Entscheidungsprozess, die Wegfindung zum Endprodukt ist relativ ähnlich.
Ganz am Anfang war ja der Europa-Park eigentlich eine Anlage gewesen, denkt, dass Leute, weil in eurer Familie hat man eben so ein Fahrgeschäft bauen, dass einfach Kunden quasi die können ausprobieren und ein bisschen schauen, wie das wirkt. Dass jetzt das wirklich ein Europapark ist mit Themen, mit einzelnen Ländern etc., das war am Anfang eigentlich nicht so gedacht.
Ja gut, es war natürlich damit, es war ja sehr neu zu der Zeit, wo wir das entschieden haben zu bauen und da gab es kaum eine Bank, die diese Idee mitbegleitet hat. Wir waren im Grunde genommen, mein Vater und ich, die Einzigen, die überhaupt an den Erfolg, an dem Standort geglaubt haben. Und insofern mussten wir am Anfang auch ein bisschen sparen. Und was ja sehr teuer ist, ist die Umsetzung der europäischen Themen. Und deshalb haben wir erstmal ein paar Jahre Geld verdienen müssen, um dann diese Vision, diese Idee, die wir hatten, einen europäischen Themenpark zu bauen, haben wir dann erst 3-4 Jahre nach dem Start, wie Sie richtig sagen, begonnen. Und da gibt es eben einfach nur monetäre Gründe dafür.
Ihr seid nach Amerika schauen, wie so Themenparks funktionieren. Ihr seid jung gewesen, wollte etwas machen. Was hat eigentlich euer Vater gesagt? Ihr kommt zu unserer Traditionsreiche. Was habt ihr Wegen hat man bauen? Gutsche hat man bauen? Euer Vater hat, glaube ich, mal als Highlight was? Einen Leichenwagen bauen? Also, was hat er denn gesagt?
Das Meisterstück meines Vaters. Da kamen noch ein paar andere hinten zu, aber das war die Meisterprüfung in der Tat. Fast ein bisschen skurril, aber naja.
Und was hat euer Vater gesagt, oder gesagt hat, so, komm, jetzt machen wir so eine, wieso dies nicht, das machen wir auch in Deutschland?
Nee, das war schon interessant. Mein Vater war damals immerhin schon Mitte 50, dass er sich die Idee ganz toll fand und eigentlich auch ganz engagiert von Anfang an mit dabei war. Er ist im Grunde genommen auch geistiger Vater des Parks. Und die Kombination aus der Jugend, die ich damals mit eingebracht habe, ich war ja erst 23 Jahre alt, als sie Entscheidung für den Park fiel und er eben mit über 50 und seiner Lebenserfahrung nochmal was ganz Neues zu starten. Das Produktionsunternehmen MAG ist ja über 225 Jahre alt. Wir haben, wie Sie es richtig sagen, für Zirkusse gebaut, Knie ist Kunde bei uns und viele andere internationale Zirkusse, die großen Parks heute gehören zu den Kunden weltweit. Überhaupt nochmal ein Dienstleistungsunternehmen zu starten, das war schon eine mutige Entscheidung. Keine Millionenstadt in der Nähe, wir wussten ja auch nicht, dass wir mal 1 Million Schweizer Gäste erreichen könnten, 1 Million französische Gäste. Das war alles in ferner Zukunft und das war im Grunde genommen eine Idee, die auf dem Papier war. Und man sieht es ja daran, keine Unterstützung in der Politik, keine Unterstützung bei den Banken, keine Unterstützung von Pächtern. Deshalb sind wir selbst in die Gastronomie eingestiegen. Ich habe keinen Pächter gefunden für die Gastronomiebetriebe und heute ist das der größte Gastronomiebetrieb in Deutschland.
Stimmt, dass das Handwerker gesagt, für euch schaffen wir nicht, ihr könnt ja nicht mal zahlen.
Wie ist die Frage jetzt zu verstehen?
Das ganz am Anfang, dass einfach niemand an das geglaubt hat, dass das gut kommt.
Nee, das ist der Pleitegeier schwebt über Ruß, die Freizeitruine wächst. Das waren die Titelseiten in den Zeitungen. Und was daraus werden kann, wenn man eine Idee verfolgt, sie mit Qualität umsetzt, hart arbeitet und auch an seinen Erfolg glaubt, das ist das beste Paradebeispiel, ist dieses Unternehmen und heute nicht mehr wegzudenken im Dreiländereck. Wir überzeugen sogar Museumsdirektorin, dass sie sich wohlfühlen. Und im zweiten Anlauf wird es mir auch noch gelingen, sie auf die Achterbahn zu setzen. Also den Wunsch gebe ich nicht auf. Ich bin auch überzeugt, dass ich das hinkomme.
Es ist ja schon erstaunlich, wenn man so die Standorte anschaut. Das Landesmuseum direkt neben dem Hauptbahnhof, wenn man nach Rust fährt, in den Europapark. Also wenn man mit dem ÖV geht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fährt man zuerst mit dem ICE und dann steigt man in ein kleines Bändchen und dann steigt man in einen Bus und fährt gäng weiter raus in die Gacko. Ich kann es gar nicht anders sagen und denke, kommt hier mal noch etwas? Oder? Das ist absolut verwunderlich, wirklich relativ weit weg. Wieso ist denn das alles so weit weg irgendwo? Ist das einfach das Land günstig gewesen, oder sind die Einzigen, die gesagt haben, also gut, dann kommen halt daher?
Also ich glaube, wenn wir fast 100 Hektar in Zürich kaufen hätten müssen, um dort den Europapark zu bauen, dann wären wir wahrscheinlich schon vorher pleite gewesen, bevor wir überhaupt angefangen hätten. Also es ist schon so, wie Sie sagen, das Gelände wäre natürlich überhaupt nicht zu bezahlen gewesen. Und ich glaube auch, der öffentliche Nahverkehr ist ein Thema, an dem wir noch arbeiten. Die Verkehrsinfrastruktur ist heute natürlich perfekt mit dem Autobahnanschluss. Und man kommt ja mit der Bahn. Ich habe gerade gestern noch mal mit Herrn Medern gesprochen. Wir kämpfen auch um einen Intercity-Anschluss.
Das ist der
Bahnchef. Ist der Bahnchef in Deutschland, weil wir wissen, dass rund 2 Millionen Besucher gerne mit der Bahn auch anreisen würden, wenn wir eine attraktive Anbindung hätten. Aber es gibt natürlich auch noch den Omnibus, wo man von Zürich direkt vor den Haupteingang gefahren wird. Die Busse haben die besten Parkplätze und die kürzesten Wege zum Abdecken.
Er macht es gut. Vielleicht müsstet ihr das Landesmuseum auch so verkaufen. Wobei, ich muss vielleicht noch schnell korrigieren, dass die nicht Museumsdirektorin sind. Ja, okay. Einfach für einen Direktor, der jetzt vielleicht zulässt und das noch nicht wüsste. Ja. Wenn ihr... Ihr seid ja mal ein Moment Museumsdirektorin gewesen, in Basel, also in Liestal.
Ja.
Ein kurzer Moment.
Also ich bin 12 Jahre in Liestal im Kantonsmuseum oder im Museum Basel-Land und von diesen 12 Jahren bin ich 4 Jahre die Leiterin von dem Museum. Von einem kantonalen Museum, von einem sehr schönen Museum, wo im Unterschied jetzt zum Landesmuseum Kultur- und Naturgeschichtssammlungen und Ausstellungen gemacht hat, ja.
Aber die Leitung war relativ von kurzer Dauer. Warum?
Die Leitung ist 4 Jahre gegangen, ja, von relativ kurzer Dauer. Das hat mehrere Gründe gehabt. Einerseits familiäre Gründe. Mein Sohn ist dort auf die Welt gekommen, oder er war gerade einjährig gewesen, und ich habe dann für mich selber privat gefunden, es wäre jetzt auch wirklich auch an der Zeit, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit habe für meinen Sohn. Und dann hat es auch andere Gründe gehabt. Ich war 12 Jahre dort gewesen und habe gefunden, jetzt ist auch ein Wechsel angesagt gewesen. Und ich habe dann schweren Herzens das Museum verloren und eine kurze Zwischenphase eingelegt und bin dann ans Landesmuseum als Kuratorin gekommen.
Jetzt, wenn ihr so etwas machen könnt wie die Schweizer Geschichte, das ist schon eine Ehre.
Das finde ich eine grosse Ehre und ein Privileg, also etwas Tollem können zu schaffen, weil das ist natürlich einmalig in der Schweiz. Es ist das Nationalmuseum, also es ist nicht irgendein Museum, sondern das Nationalmuseum, das sicher nicht jedes Jahr eine neue Schweizer Geschichte macht, sondern jetzt eben das grosse Projekt im sanierten Altbau. Und das ist eine Arbeit, die ich leidenschaftlich gerne mache. Ausstellungsarbeit finde ich persönlich eine der tollsten Arbeiten überhaupt, die man machen kann.
Wieso?
Weil es eine Verbindung ist zwischen einer wissenschaftlichen Arbeit, die ich auch sehr gerne mache, und auch einem hohen Organisationsaufwand und dann noch zusammen mit einem kreativen Teil. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres als das.
Ihr müsst ja Objekte finden. Und für etwas, für ein Thema genau das richtige Objekt, müsst ihr das anderen Museen abluchsen? Müsst ihr dort wissen, was die in den Sammlungen haben und dann einfach auf den Knie bitten, dass ihr das überkommt?
Also zuerst mal tun wir rund 80% von den Objekten aus unseren eigenen Sammlungen an. Und dann fehlen uns jetzt halt trotzdem die 20%. Und da braucht es manchmal schon Überredungskünste, weil wir wollen natürlich die schönsten Objekte oder die anderen Museen oder die anderen Privatpersonen auch nicht so besonders gerne hergeben, sonst würden wir sie ja nicht wollen. Also da braucht es schon manchmal Überredungskünste. Wobei wir haben jetzt gerade letzte Woche sehr schöne Erfahrung gemacht. Wir haben Uhren gesucht und haben dann Patek Philippe angeschrieben. Wir haben Uhren gesucht, um zu zeigen, dass die Schweiz eine grosse Uhrentradition hat und ein ganz wichtiger Exportzweig war von der schweizerischen Wirtschaft. Und haben dann Patek Philippe angeschrieben, ob sie uns Uhren könnten geben aus dem 19. Jahrhundert, die das belegen, dass sie eben exportiert worden sind. Und dann haben wir sehr einen netten Brief zurückbekommen und sofort das Angebot von einer Uhr bekommen, die aus dem 19. Jahrhundert an die russische Zarenfamilie exportiert worden ist. Also das ist so ein Beispiel, wo es wirklich hervorragend geklappt hat. Aber das ist nicht immer der Fall. Wir haben zum Beispiel eine andere Uhr, Speedmaster, die Omega Speedmaster gesucht. Das ist ein ganz begehrtes Sammlungsstück, weil die ist auf dem Mond, an der Mondlandung, am Armgelenk von einem Astronauten anscheinend gewesen. Und die wird sehr, sehr teuer versteigert und ist weltweit gesucht. Und dort sind wir jetzt im Omega, bei der Omega selber. Die haben jetzt noch ein Exemplar und das wollen sie jetzt nicht geben. Das ist begrifflich, das würde ich auch nicht geben. Aber wir gehen nicht auf, sondern suchen weiter und versuchen über andere Kanäle die Speedmaster zu finden.
Aber jetzt, vielleicht müsste man noch sagen, wenn jetzt jemand irgend so einen per Zufall so einen Speedmaster an dem Handgelenk hat, die Dauerausstellung geht ja nicht auf immer und ewig, sondern so Ausstellungen haben ja eine befristete Zeit.
Ja, heute sagt man, eine Dauerausstellung ist so etwa nach 5 Jahren durch. Also das heisst, nach 5 Jahren wird sie nicht mehr so regelmässig besucht. Also dann muss man sie erneuern, nicht nur wegen der Besucher, die ausbleiben, sondern auch schlicht thematisch. Man ist in 5 Jahren an einem anderen Punkt, sowohl thematisch auch, als was das Objekt anbelangt, auch was die Szenografie anbelangt. Das hat sich überlebt, das geht wahnsinnig schnell heute. Man muss sehr schnell immer wieder, das wissen Sie sicher auch im Europapark, man muss immer schnell wieder etwas Neues entwickeln, weil die Leute schauen anders in 5 Jahren. Und die neuen Medien zum Beispiel sind auch so wahnsinnig, ändern sich so wahnsinnig rasch. In 5 Jahren läuft vielleicht niemand mit einem Audioguide durch die Ausstellung, sondern hat ein ganz anderes Tool am Handgelenk, was weiß ich. Und da müssen wir halt auch Schritt halten. Das ist selbstverständlich.
Es ändert sich schnell, innerhalb von 5 Jahren.
Ja, an und für sich ist das eigentlich das schon richtig, wie Sie das sagen. Und ich finde es immer unheimlich spannend, wie viele Parallelen es auch da gibt zwischen einem Museum und einem Themenpark. Und Sie wissen ja vielleicht, dass wir jedes Jahr eigentlich was Neues anbieten. Große Attraktionen allerdings in einem etwas größeren Zeitraum, weil es ja doch erhebliche Investitionen sind und auch Bauzeiten entsprechend brauchen und letztlich auch Fläche benötigen. Also im Grunde genommen müssen wir uns auch immer wieder neu erfinden, gar keine Frage. Und wir haben ja das Produkt Europapark auch komplett weiterentwickelt in den letzten Jahren. Vom reinen Tagesausflugsziel zum Kurzurlaub. Dazu gehören die Hotels, dazu gehören gastronomische Events, Dazu gehören Veranstaltungen, dazu gehören Ausstellungen, also viel, viel mehr, als man eigentlich primär von einem Tagesausflug erwartet.
Wenn ihr das hört, dass sich auch das Publikum ändert, es erwartet etwas anderes. Merkt ihr das? Vor 5 Jahren hättet ihr noch Sachen können bringen, die ihr heute nicht mehr könntet bringen?
Na gut, ich meine, dass der Gast natürlich A, weltgereist ist, selbst eine größere Erfahrung mitbringt, wie noch vor vielen Jahren zuvor, das ist gar keine Frage. Wir sind nicht im Vergleich zu nationalen Parks, sondern zu internationalen Parks. Man fliegt nach Amerika, man fliegt nach Japan, schaut sich dort die Anlagen an. Das heißt, wir müssen schon auch unser Produkt weltweit aufbauen. Und im Grunde genommen, wenn wir auch kein Wettbewerber zu einem Freizeitpark in Japan sind oder in Amerika sind, so doch sind unsere Kunden weltgereist und vergleichen sehr stark. Und das ist natürlich die Bench, die wir erreichen müssen. Aber unsere Zielsetzung ist es, ein Familienausflugsziel zu haben, ein Platz, wo sich die ganze Familie wohlfühlt. Und ich finde das ganz nett in dem Gespräch heute Morgen, wie die vielen Facetten eigentlich in unserer Gesellschaft funktionieren. Ich finde das wunderbar, dass wir tolle Museen haben, wo man auch einen Tag hingeht oder ein paar Stunden hingeht, was ganz anderes erlebt und dass man dann 3-4 Tage später eben zu uns kommt mit der ganzen Familie. Ich weiß nicht, wie die Zielgruppe im Museum ist, also ob es dort auch die ganze Familie ist oder ob es eine spezielle Zielgruppe ist in ihrem Museum. Bei uns ist der Ansatz die Familie, das war eine gute Entscheidung, ist aber auch eine Riesenherausforderung, weil wir für den Kleinen was bieten müssen und für den Opa und die Oma.
Also es gibt natürlich schon einen grossen Unterschied, wenn man ins Museum muss, oder wenn Kinder ins Museum müssen, dann sagen die Eltern, oh, wir gehen jetzt ins Museum. Wenn man in Europa-Park kann, sagen aber vielleicht die Kinder, komm, jetzt gehen wir bitte mal wieder in Europa-Park. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Da müsstet ihr, Pascal, wenn ihr eigentlich ein bisschen neidisch in den Europa-Park seid, da gehen die Kinder zusammen Füsschen.
Ja, das ist sicher so. Das, denke ich, ist jetzt fürs Museum. Kinder gehen eigentlich nicht gerne ins Museum. Es gibt Ausnahmen, wo Kinder sehr gerne hingehen, das sind die naturhistorischen Museen. Aber grundsätzlich haben Kinder ein Vorurteil, sage ich mal so. Wobei sie legen das dann ab, wenn sie bei uns gesehen sind.
So wie die Museumsdirektorin Vorurteile für Freizeitparks haben.
Aber das
ergänzt sich wieder ganz nett.
Aber was ich muss sagen, Familienfreundlichkeit, das ist natürlich immer ein Thema bei uns auch im Museum. Wir bemühen uns ja sehr, familienfreundlich zu sein. Und bei uns sind Familie auch Zielpublikum. Und das heisst für uns auch, dass Kind mit den Eltern reingehen. Also dass die Vermittlung sehr stark auch läuft über die Eltern. Also wenn Kinder gehen, sollen sie mit den Eltern zusammen etwas entdecken. Also wir wollen nicht Kinder parkieren, jetzt zum Beispiel in einem Museum, sondern sie sollen zusammen gehen. Das ist, darum richten wir unsere Ausstellungen auch sehr auf Familien aus, aber wir richten sie nicht auf Kinder aus, jetzt speziell. Wir sind kein Kindermuseum. Und gewisse Stoffe, das muss man auch sagen, gewisse Stoffe vermitteln sich einfach sehr schwer an Kinder. Und gewisse einfacher. Also man sucht auch hier beim Ausstellungsprogramm so eine Abwechslung zu machen, damit es für alle einmal stimmt.
Kommt denn euer Sohn mit ins Museum, wenn man eine Mutter hat, die Kuratorin ist?
Er kommt mit, wenn wir ihn locken können mit etwas. Er kommt freiwillig, wenn wir einfach sagen, wir gehen ins Museum, kommt er nicht mit. Er kommt bei gewissen
Museen. Oder du gehst mit ins Museum, wenn du nicht, wir gehen dann nächste Woche mit dir in Europa rein.
Genau. Aber es gibt ja sehr gute Beispiele von Museen, wo Kinder sehr gerne mit hingehen. Also jetzt neben den naturhistorischen Museen sind wir zum Beispiel letztes Jahr in Berlin gewesen und sind im DDR-Museum gewesen und dort zeigen sie nicht nur die Geschichte von der DDR sehr anschaulich, sondern haben einen Trabi reingestellt in das Museum. Und das finden Kinder wahnsinnig toll. Also nicht nur Kinder, auch ich bin dann nachher dort reingesessen. Sobald man den Kindern etwas Spielerisches bietet, etwas, wo sie sich interaktiv betätigen können, dann kommen sie. Also sofort kommen sie. Und was ich auch noch muss sagen, ist, Kinder schauen häufig Sachen auch anders an. Also ich bin immer wieder überrascht, dass meinem Sohn zum Beispiel doch Ausstellungen gefallen, die ich nie vermutet hätte. Also wir haben im letzten Winter eine sehr schöne Ausstellung gehabt über Heiligenfiguren, über mittelalterliche Heiligenfiguren. Und die hat er irrsinnig toll gefunden, weil er hat die Figuren einfach mit Kinderaugen angeschaut und die Geschichten dazu gehört über Audioguide.
Das war ja meistens relativ blutdrünstig, muss man sagen, sonst wird man nicht heilig. Ja. Also so das Gruselige, das habt ihr ja bei euch im Park auch. Also man kann dort in das Gruselschloss oder auf so eine Bahn gehen, wo einem dann so Skelette entgegenspringen. Also ist das etwas, was euren Kind früher hat Angst gemacht hat? Oder sind die ganz abgebrüht, wenn man aus der Familie Mack kommt?
Ja gut, ich meine, wenn man ich habe es ja vorher, Sie haben das ja so schön gesagt, zwischen Schneewittchen und Dornröschen wohnt und die Kinder im Grunde genommen vor diesem großen Spielplatz aufwachsen, dann erleben sie natürlich auch die Entwicklung dieser Anlagen mit und dann ist der Überraschungseffekt bei der fertigen Bahn natürlich nicht mehr ganz so groß, wenn man sieht, wie das alles entsteht und wenn man jeden Tag da drin spielt und mit den Freunden durchgeht. Aber es spielt schon eine Rolle, ist ganz klar, wenn man so hautnah dabei ist und dann regt es die Fantasie an und insofern ist mir das auch gelungen, beide Buben im Unternehmen zu platzieren. Die sind beide seit letztem Jahr aktiv, der eine in der Gastronomie, der andere im Parkbereich und in der Produktion, also es hat wohl schon was gebracht, dass man zwischen Schneewittchen und Dornröschen lebt.
Müssen Sie?
Nein, ich habe sie vollständig freigestellt. Ein Freund von mir, der hat auch ein großes mittelständisches Unternehmen, der hat gesagt, wenn du möchtest und die größte Garantie, meine ich, dass ein Kind in das Familienunternehmen eintreten will, ist, wenn es mit der Muttermilch das Unternehmen aufsaugt. Und das hat für mich gegolten. Ich habe früher im Produktionsbetrieb aus dem Fenster geschaut, da stand die Achterbahn auf dem Hof, das Testfeld für meine Schulkameraden und deswegen habe ich mir auch zum Prinzip gemacht, wenn wir mal Familie gründen, dann leben wir dort, wo wir die Arbeit haben, nämlich mitten im Geschäft und das hat bei uns auf alle Fälle wunderbar funktioniert. Die Wege waren kurz und die Kinder haben im Grunde genommen allein entschieden, dass sie sich für die Branche entscheiden. Aber es gibt ja auch kaum einen Beruf, den man bei uns nicht einsetzen kann. Ich meine, wir haben Künstler, wir haben Küche, wir haben Hotels, wir haben Technik, selbst Kirchen haben wir. Also es könnte sogar einer Theologe werden, dann wäre der Ernst Heller, mein Freund, der Zirkusseelsorger aus der Schweiz, zwar arbeitslos, aber ich sage immer so, wenn ich gefragt werde, was würden Sie denn werden wollen, wenn Sie nicht Maschinenbauingenieur geworden wären, dann sage ich Theologe. Dann wundern sich alle, weshalb, aber wenn man 3000 Mitarbeiter beschäftigt, dann sind die psychologischen Probleme und die zwischenmenschlichen Probleme oftmals schwieriger zu lösen wie technische Probleme. Und ich wundere mich allerdings, dass im deutschen Management so wenig Theologen in Führungspositionen sind. Also es kommt offensichtlich doch auf die Betriebswirtschaft und auf die technischen Kenntnisse.
Also ihr meint, ihr könnt einerseits euer technisches Wissen, aber eure menschlichen Fähigkeiten könnt ihr absolut, dort absolut einsetzen. Ihr habt vorhin etwas gesehen, was mich interessiert hat. Wenn ihr zum Fenster rausgeschaut habt, dann habt ihr einfach von eurem Kinderzimmer aus, habt ihr die Achterbahnen gesehen, eure Schulkollegen sich auch ausprobieren. Wirklich? Ihr müsst wahnsinnig beliebt gewesen sein in der Klasse.
Das können Sie sich vorstellen. Ich meine, vor allem haben die Fahrten nichts gekostet für die Testpersonen. Es war Eintritt frei. Und das ist allerdings auch jetzt Historie. Heute kann man sich das nicht mehr erlauben, eine Anlage im Hof aufzubauen. Und heute geht sie im Grunde genommen vom Reißbrett weg in die Parks und werden erst dort beim Kunden aufgebaut und getestet. Es gibt heute kaum noch einen Prototyp, der in der Firma entsteht, gebaut wird und getestet wird. Das war vor 40, 50 Jahren war das absolut Standard und üblich, weil man anders so eine Anlage gar nicht auf den Markt bringen konnte.
Ihr habt gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Hat euer Vater auch wollen, dass ihr dort im Betrieb bleibt oder dass ihr Maschineningenieur werdet? Das war vorgegeben quasi. Wenn du im Betrieb bleiben willst, dann musst du dich auf dem weiterbilden.
Ja, ich habe das ja gesagt. Ich meine, auch wir haben auf dem Hof gelebt und im Grunde genommen bin ich schon sehr früh mit meinen Eltern zu den Kunden gefahren, auf die Messplätze, in die Zirkusse und ich durfte dann als kleiner Kneckes durfte ich der Zirkusdirektorin am Schluss der Veranstaltung den Blumenstrauß überreichen. Sowas prägt natürlich und irgendwo konnte ich mir gar nichts anderes vorstellen. Vater hat natürlich auch früh dafür gesorgt, dass ich auch mit der Branche in Verbindung komme. Er hat mir als 12-Jähriger schon ein Reißbrett gekauft. Können Sie sich vorstellen, was das wieder Freude aufkommt, wenn Sie Fußball spielen wollen am Mittag und Sie müssen dann ans Reißbrett gehen. Dann haben Sie die anderen spielen Fußball. Dann hat der Vater gesagt, aber eins musst du merken, du bist nicht die anderen. Also war das sehr schnell geregelt, wo ich zu sein habe nachmittags. Und irgendwann habe ich gedacht, ich gebe den Widerstand auf, ich studiere Maschinenbau. Und dann war ich der Erste in der Familie, der ein Studium gemacht hat. Also jetzt geht's richtig bergab. Bisher waren die Max alle Handwerker. Wagner, heute sind es die Karosseriebauer und jetzt kommt der erste Student. Jetzt wird es mit der Firma abwärts gehen, aber es ist genau anders gelaufen, Gott sei Dank.
Also euer Vater hat das eigentlich nicht so gern gesehen, dass ihr studiert?
Überhaupt nicht. Er hat schon nach dem ersten Semester gefragt, wenn das Drama vorbei wäre. Aber mittlerweile sieht er sehr wohl ein, dass die Entscheidung gut war und dass man eine internationale technische Voraussetzung eigentlich nur mit einer solchen Ausbildung schafft. Aber er hat schon darauf geachtet, dass ich auch, und das ist ja im Maschinenbaustudium auch wichtig, dass Sie da den Bezug zur Technik halten. Sie müssen ja Praktikas durchführen, das ist ja Bedingung im Studium. Und insofern war ich nie zu weit weg, auch wenn viele gesagt haben, da bringt kein Nagel in die Wand. Das stimmt nicht, ich bringe es am schnellsten in die Wand, also, weil ich auch früh angefangen habe, auch handwerklich zuzupacken.
Also ihr seid in der Familie geblieben, habt es weitergeführt. Bei euch daheim, Frau Meier, habt ihr ja ein kleines KMU gehabt, die Eltern, Chemiker.
Ja. Bei uns ist es genau umgekehrt gewesen. Wir haben alles dran gesetzt, meine Schwester und ich, dass wir nicht dort bleiben. Meine Eltern haben ein kleines Pharmaunternehmen gehabt, also einen kleinen Familienbetrieb in Basel selber. Und wo meine letzte Schwester auf die Welt kam, ist, meine dritte Schwester, hat mein Grossvater schon gewusst, oh je, das wird nichts.
Drei Mädchen,
das wird nichts. Die wollen sicher alle nicht naturwissenschaftlich sich weiterbilden oder Chemie studieren, was der Wunsch gewesen wäre. Es ist ganz von Anfang an klar gewesen und sie haben auch, meine Eltern haben beide wenig Versuche unternommen, uns da dazu zu überreden, weil schon allein unsere Schulnoten haben ganz eindeutig in eine andere Richtung gewiesen. Und sie haben zwar immer viel geredet über das Geschäft am Mittagstisch, aber das hat uns überhaupt nicht interessiert. Und wir sind aber insofern auch nie eingebunden worden. Also sie haben das von Anfang an gar nicht im Sinn gehabt, uns dorthin weiterzuführen.
Aber ich glaube, wir haben natürlich auch eine emotionalere Branche. Ich glaube, es ist in unserer Branche ein bisschen einfacher, Spaß an dem Job zu finden, weil es natürlich immer was mit Freude für Menschen zu tun hat und es entsteht ja ständig was Neues. Also das war dann relativ einfach, auch jetzt meine Kinder zu begeistern.
Ja, das war bei uns wahrscheinlich auch der Fall gewesen, wenn sie uns mehr einbezogen hätte. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, heute, damals nicht, aber heute ein Unternehmen zu haben, auch ein kleines, nicht so ein grosses wie sie wahrscheinlich, aber ein kleines Unternehmen zu führen. Aber das ist wie gar nicht zur Diskussion gestanden. Ob ich mir sage, dass meine Eltern sind beide aus den Naturwissenschaften gekommen, aber meine Mutter, ihr Herz hat immer auch für die Literatur und für die Geschichte geschlagen. Also sie hat uns durchaus, und mein Vater auch durchaus immer, auch auf die geisteswissenschaftlichen Themen aufmerksam gemacht oder uns dazu angeführt. Also es ist nicht so, dass sie einfach rein nur sich für Chemie oder irgendwas interessieren, gar nicht, sondern sie sind extrem, haben sie uns versucht, eine kulturelle Welt zu erschließen.
Ihr habt beide etwas Gemeinsames, Herr Mack, Frau Meier, ihr habt beide eine Liebe zum Val d'Anniviers. Mhm. Ihr seid Ehrenbürger, lustigerweise von Chandalin.
Was heißt so lustiger?
Ich finde es ganz lustig.
Dass ein Schweizer das kaum verstehen kann, dass ein deutscher Ehrenbürger in der Schweiz wird.
Und ausgerechnet von Chandalin, wie ist das gekommen?
Also meines Wissens, wir haben das ja vorher kurz erörtert, das ist die höchste Gemeinde der Schweiz, die schönste ohnehin. Also der Blick.
Und darum seid ihr dort Ehrenbürger, oder? Was darf ich daraus schließen?
Jetzt muss ich ja in der Rolle, muss ich mich ja wohlfühlen. Und, aber es ist schon so, wenn man aus dem Fenster schaut, und ich komme ja aus der Rheinebene, da sind die Berge bescheiden. Der Kaiserstuhl ist die höchste Erhebung vor dem Europapark. Der ist 350 Meter hoch oder 400 Meter hoch. Und da gucke ich auf 6 Viertausender aus dem Wohnzimmer. Das ist schon ein tolles Gefühl. Ich habe so eine nette Geschichte gehabt. Ich habe mal zwei Schweizerinnen in Sylt getroffen. Die saßen im Restaurant, haben sich unterhalten und waren voll des Lobes über die herrliche Strandsauna, dass man aus der Strandsauna aufs offene Meer gucken kann. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich einschalten in das Gespräch. Ich sehe aus meiner Sauna aufs Matterhorn. Da haben sie gedacht, wieder so ein blöder Deutscher, der so Sprüche macht. Aber es ist wirklich wahr.
Gell? Und wieso seid ihr Ehrenbürger geworden von Chandalin?
Ich glaube, ich bin ein großer Botschafter für die Schweiz und fürs Wallis. Ich habe eine ganz enge Verbindung, einmal natürlich durch meine Verwandtschaft, die ist in der Deutschschweiz zu Hause, und zum anderen eben, weil wir sehr viel auch im sozialen Bereich für das Wallis gemacht haben. Sie wissen, nach dem großen Unwetter habe ich mal einen Sonderzug gesponsert und habe die Familien, die betroffen waren, in den Europapark transportiert mit der Schweizer Bahn. Wir haben sehr viel Unterstützung gegeben, gerade im Wallis, für behinderte Kinder, für Waisenkinder. Ich bin ein Botschafter, nicht nur durch das Walliser Dorf, für die Westschweiz und all die Dinge. Und ich bin im Grunde genommen ein Bürger, der sich in dieser Gemeinde wohlfühlt. Das merken die Menschen da unten. Und insofern, glaube ich, war es ja für mich eine tolle Ehre, aber auch angesagt, vielleicht diese Unterstützung auch für den Tourismus und für viele soziale Angelegenheiten mit der Ehrenbürgerwürde rechtfertigen oder auszuzeichnen.
Und wenn jetzt der Ehrenbürger dort in die Ferien geht, was heisst denn das? Dann werdet ihr mit Pauken und Trompeten empfangen.
Ja gut, das Chandelain ist eine recht kleine Gemeinde, da gibt es ein paar Tamburine, die spielen schon mal auf, das ist richtig. Und es gibt diese Bürgerversammlung, den Bourgeois ist das ja im Wallis, das ist ja eine ganz alte Tradition und ich werde natürlich dort zu den Bürgerversammlungen eingeladen. Das sind immer ganz gefährliche Veranstaltungen, Gott, weil die in der Regel ja mit Walliser Wein abschließen und wer den Walliser kennt, weiß, dass da kräftig gebechert wird und da kommt man meistens nur wankend zurück, aber da nicht viel Autos auf der Straße rumfahren in Chandelain, kommt man eigentlich auch ganz gut wieder in sein Chalet.
Euer Bezug, Frau Meyer, zum Wald Anivier.
Er ist familiär bedingt. Die Familie von meiner Mutter kommt aus dem Wallis, von Sion, und sie haben alle, oder mehrere Verwandte, haben dort Häuser gehabt im Wald Anivier, so Wochenendhäuser. Und so ist das gekommen, dass wir eigentlich immer dort in die Ferien gegangen sind, über mehrere Jahre, anfänglich im Grimens. Und später haben meine Eltern auch ein Haus gekauft in Aye. Das ist die Gemeinde, die ein bisschen weiter vorne im Tal liegt. Und früher, das haben wir immer wahnsinnig toll gefunden, die Familienpicknicks im Wallis, was geht. Und das ist eben genau das, was Sie sagen, der kommt am 11 Uhr, wird schon der Fondue aufgetischt und am 1 Uhr in der Halle halb durch. Aber das ist sehr fröhlich gewesen. Und obwohl wir ja Sprachschwierigkeiten hatten, sie haben ja alle Französisch geredet, wir Deutsche haben wir uns eigentlich immer prima verstanden mit unseren Cousins und Cousinen aus dem Wallis.
Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, dass unser aller Bundeskanzler, Gott hab ihn selig, der Konrad Adenauer hat seinen Urlaub im Wald Anivier verbracht mehrmals, den haben sie mit dem Esel oder mit dem Maultier haben sie den hochtransportiert, weil sie erst seit 15, 20 Jahren eine Straßenverbindung von Saint-Luc nach Chandelain gibt. Und ich war gerade vor wenigen Wochen mit dem Ministerpräsidenten Christian Wulff in Chandelain, habe ihn mal vor das Hotel hingestellt, habe gesagt, Herr Wulff, jetzt machen wir ein Foto, falls Sie mal Bundeskanzler werden, können wir das dann rauslassen auf dem Faden von Konrad Adenauer.
Zweite Ehrenbürger.
Im Moment läuft eine Ausstellung im Landesmuseum, wo es sich um Familie dreht. Familien, alles bleibt, wie es nie war. Etwas, was sich ein bisschen absetzt, sonst vom Landesmuseum, eben, was ihr gesagt habt, eben, was mehr so um Historie geht. Ein Nationalfondsprojekt über Familien, wo dort seinen Abschluss findet, wo einem breiten Publikum auch die Resultate, die man herausgefunden hat, soll transparent machen. Eine sehr empfehlenswerte Ausstellung. Da erfahrt man enorm viele Sachen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man, wenn ich es richtig sage, vor über 200 Jahren fast 3/4 von seinem Geld für Ernährung hat ausgegeben. Mhm. Heute sind es nur noch 8%. Mhm. So solche Sachen erfahrt man dort. Wenn ihr das geht, anschauen, schaut ihr das professionell an oder interessiert es euch auch, solche Ausstellungen?
Also so eine Ausstellung auf jeden Fall würde mir beides, also professionell und auch privat, in Anführungszeichen, falls es denn überhaupt gibt, die Unterscheidung interessieren. Das ist ein Thema, das wirklich alle Leute interessiert, kann man sagen. Das geht eigentlich alle etwas an. Und ich denke, das ist ein Teil vom Erfolg von dieser Ausstellung. Das ist das richtige Thema. Also man kann sich immer entscheiden, als Ausstellungsmacher, mache ich das richtige Thema, also das richtige Thema, oder die herausragenden Objekte. Also das eine oder das andere müssen ziehen, sonst funktioniert eine Ausstellung nicht. Und dort ist es sicher die Kombination, das richtige Thema, aber auch mit ganz tollen Objekten, die extrem viel vermitteln, was Sie gerade gesagt haben vorher, wo man sehr viel Information zusätzlich zu der Familiengeschichte oder der Geschichte der Familien dazu kriegt. Also ich finde auch, das ist durchaus eine Ausstellung, wo ich auch privat in Anführungszeichen schaue, auf jeden Fall.
Da habe ich eine nette Anmerkung zu dem, was Sie sagen. Ich glaube, auch da hat der Park eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Einrichtungen, wo man als Familie gemeinsam aufsucht, weil wir sehr viele Wünsche von den verschiedenen Altersgruppen auch erfüllen. Und es ist in der Regel so, dass 99% der Gäste Familienbesucher sind. Und wenn Sie so in eine Familie reinschauen, ist es ja sehr schwierig, heute die Familie zusammenzuhalten. Der eine will zum Fußballspiel, der andere möchte tanzen, der nächste ins Kino. Der Vater hat seine Idee. Und bei uns im Europapark ist es wirklich so, dass man noch einen gemeinsamen Nenner hinbekommt. Wenn auch nur für ein paar Stunden, aber immerhin. Mhm. Und ich glaube,
das schon noch ein bisschen relativieren. Herr Mack, wenn mein Sohn oder meine Tochter auf den Silverstar
gehen,
dann bleibt die Mama unten.
Aber sie bleibt genau. Dabei.
Sie bleibt dabei und schaut angstvoll, was mit ihrem Kind passiert, wo hoffentlich heil wieder zurückkommen. Heute am Nachmittag, was macht ihr, Herr Mack?
Heute Mittag habe ich einmal fahre ich nochmal zurück in den Park, weil ich dort Gäste noch begrüßen muss, die heute bei uns sind. Es ist der Kölner Karneval da und es ist einer unserer besten Skirennfahrer im Haus, der Sohn von der Rosi Mittermeier und von Herrn Neureuther. Der Christian, übrigens ein ganz sympathischer junger Mann, 24 Jahre alt, kommt gerade von Zermatt, vom Sommertraining. Und dann fahre ich kurz weiter und zwar ist da eine ganz emotionale Veranstaltung in Erstein. Erstein ist eine kleine Gemeinde auf der anderen Seite des Rheins in Frankreich. Und ich finde das so bezeichnend, dass diese Gemeinde, und Sie wissen ja, wir sind vor nicht mehr als 50 Jahren, war das ja unser Erzfeind. Und heute findet dort ein Blumenkorso statt, wo das Thema Europapark ist. Das muss man sich mal vorstellen, 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine französische Gemeinde, die das Thema Europapark eines deutschen Unternehmens aufgreift und ein Volksfest macht und mit 12 blumengeschmückten Wagen alle zum Thema Europapark durch die Gemeinde zieht. Das ist eine sehr emotionale Veranstaltung für mich, weil ich dann einfach glaube, wir haben den Brückenschlag hingekriegt. Die neue Generation ist da, Europa ist am Werden und ich finde das großartig.
Dass und ihr sitzt jetzt vorne in der Blume, auf dem ersten Blumenwagen. Dürfen wir uns das so vorstellen?
Sie hätte mich immer gern auf der Rolle des, der Theaterbühne. Ich bin doch schon auf einer Theaterbühne, das reicht doch.
Pascal Meyer, heute am Nachmittag.
Ich werde mit meinem Sohn nach Augusta Raurica fahren ans Römerfest. Das findet alljährlich einmal statt und das ist eine
tolle Veranstaltung.
Ja, ganz genau. Über 30.000 Besucher wird es dort haben und für Kinder ideal, auch für mich. Ich gehe dort sehr gerne an.
Also ich wünsche euch bei euren Unternehmungen heute am Nachmittag, heute am Abend alles Gute. Merci vielmals Pascal Meyer. Herzlichen Dank, Roland Mack, dass ihr da jetzt persönlich seid und euch allen noch einen schönen, hoffentlich festfreudigen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.